Ein Plan B zu haben, vielleicht mit eingeschränkter Bandbreite, mit eingeschränkter Funktionalität und dennoch die extrem wichtigen Prozesse am Laufen zu halten, das, denke ich, ist besonders wichtig.
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Ich bin hier heute mit Professor Dr. Dr. Christian Reuter. Er ist Professor und ehemaliger Dekan im Fachbereich Informatik und Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit, wenn das mal nicht ein Name ist, auch PSEC genannt, an der TU Darmstadt. Hi, freut mich, dass du hier bist. Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen zu dir. Wer bist du? Was machst du so?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Ich bin, wie gerade schon gesagt, Professor an der Technischen Universität Darmstadt und wir arbeiten, wenn man so will, in der Schnittmenge verschiedener Disziplinen. Was sind diese Disziplinen? Wir verbinden die Informatik mit der Friedens- und Sicherheitsforschung und da fallen unserer Einschätzung nach sehr, sehr viele spannende Themen sowohl für die Lehre als auch für die Forschung an, denen wir uns widmen.
Also Frieden und Sicherheit ist ja, glaube ich, was, wonach wir alle streben. Deswegen sehr, sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Bevor wir da näher drauf eingehen, kommt natürlich erstmal die wichtigste Frage dieses Podcasts und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Also generell mag ich Pizzen, die irgendwie mit Salat kombiniert sind. Sowas wie zum Beispiel die Pizza Parma als ein Beispiel, ja.
Also noch ein bisschen Grünzeug mit dazu zur Pizza. Genau, da muss man nicht noch einen Salat bestellen, sondern man hat gleich beides.
Genau, das macht das gerade ein bisschen frischer.
Das stimmt auf jeden Fall. Wie kam es denn generell dazu, dass du Professor wurdest? War das schon immer was, was du machen wolltest? Du kannst gerne mal ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen.
Ja, also da ursprünglich eigentlich nicht. Ich habe studiert und mit Abschluss des Studiums war dann die Überlegung aufgekommen, was mache ich denn als nächstes? Ich habe mich dann erstmal gegen die Uni entschieden und habe erstmal eine Zeit lang als IT-Consultant gearbeitet, aber nach einer Zeit gab es dann an der Uni, wo ich auch studiert habe, in Siegen ein neues Forschungsprojekt, was ziemlich genau die Thematik aufgegriffen hat, die ich auch schon in der Masterarbeit sehr spannend fand. Und so habe ich dann mit der Promotion begonnen und dann kam eins zum anderen, bis ich dann irgendwann auch das Angebot bekam, hier in Darmstadt eine Professur zu übernehmen, wo ich dann zugesagt habe.
Du hast ja auch Doktor, wenn ich das gelesen habe. Wo hast du denn promoviert direkt drin?
Ja, ich habe also ursprünglich im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, also als Teilgebiet der Informatik und Wirtschaftsinformatik promoviert. Und dann habe ich jetzt noch vor ein paar Jahren, als ich auch schon Professor war, noch in Sicherheitspolitik promoviert mit einigen Arbeiten, die ich auch noch maßgeblich selbst vorangebracht habe in der ersten Zeit meiner Professur, wo ich noch auch weniger Mitarbeitende habe und auch quasi selbst sehr aktiv und hands-on noch zur eigenen Forschung gekommen bin. Jetzt hat sich der Charakter der eigenen Forschung natürlich verändert. Wenn man viele Mitarbeitende hat, ist man ja auch viel damit beschäftigt, diese zu beraten und zu schauen, wie man sich insgesamt ausrichtet, so dass sich die Art und Weise der eigenen Forschung natürlich ein bisschen ändert.
Wir haben schon ein bisschen, also ich habe PSEC schon mal kurz reingeworfen, beziehungsweise ja gesagt, dass das der Lehrstuhl ist, von dem du Inhaber bist. Sehr, sehr besonderer Lehrstuhl. Willst du mal ein bisschen genauer erzählen, was ist PSEC eigentlich und wie kam es überhaupt dazu?
Ja, gerne. Also ich meine, es ist tatsächlich ein ungewöhnlicher Name für einen Lehrstuhl im Fachbereich Informatik. Die haben ja meistens sonst eher methodische Namen, sowas wie Datenbanken, sowas wie Mensch-Computer-Interaktion, sowas wie künstliche Intelligenz und Ähnliches. Und bei mir steht eben das für Frieden und Sicherheit sehr stark im Vordergrund. Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, vor über 30 Jahren war an der TU Darmstadt der Gedanke aufgekommen, dass die Wissenschaftler für ihre Erkenntnisse auch eine gewisse Verantwortung tragen und das nicht nur im positiven Sinne, wenn Innovationen entstehen, sondern auch, wenn dadurch beispielsweise Schaden entstehen kann. Beispielsweise werden natürlich einige Forschungsergebnisse verwendet, um sie in Waffensystemen einzusetzen, um letztendlich auch negative Folgen für Überwachung und Ähnliches damit anstoßen zu können. Demnach ist Janus an der TU Darmstadt gegründet worden. Das war ein Zusammenschluss über Fakultätsgrenzen hinweg von Professorinnen und Professoren, Mitarbeitern, Studenten, die sich damit beschäftigt haben. Und irgendwann wurde dann mal eine Stiftungsprofessur eingeworben. Die wurde auch kurz besetzt und dann in der Nachbesetzung ist der Blick in den Fachbereich Informatik gefallen und insofern wurde die Professur dort beschäftigt. Denn ja, Frieden hat auch viel mit IT zu tun. Stichwort Cyberwar, Cyber Peace auch die Frage, was passiert begleitend zu militärischen Angriffen im Cyberraum, Stichwort hybride Kriegsführung. Das sind ja spannende Fragestellungen, denen wir uns eben widmen.
Das ist wirklich sehr, sehr spannend und auch unglaublich wichtig. Welche Studiengänge speziell fallen denn darunter, wenn jetzt jemand sich denkt, boah, das klingt unglaublich interessant, ob das da was gäbe, was die Person studieren könnte?
Ja, also wir haben verschiedene Studiengänge, die wir adressieren. Zum einen solche im Fachbereich Informatik. Das ist zum einen der normale Bachelor-Studiengang Informatik, wo wir zum Beispiel Lehrveranstaltungen zum Thema Informatik und Gesellschaft lehren, also die Verantwortung der Informatikerinnen, die möglichen positiven und negativen Folgen, auch Aspekte von Privatheit, Datenschutz, Überwachung, Desinformationen, das eigene Rollenbild, die ethischen Leitlinien und so weiter, die behandeln wir dort. Dann sind wir auch im Masterstudiengang Informatik und im Masterstudiengang IT-Sicherheit mit tätig, zum Beispiel auch mit Lehrveranstaltungen wie IT für Frieden und Sicherheit, wo wir diese ganzen Thematiken Cyberwar, Cyberpeace und Ähnliches behandeln. Wir sind dann aber auch im Studiengang Friedens- und Konfliktforschung tätig, denn ich bin auch Zweitmitglied im Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften und das ist dann ein ja politikwissenschaftlicher Studiengang und demnach sind viele unserer Masterveranstaltungen auch für beide Richtungen, also sowohl die gesellschaftswissenschaftliche als auch die informatische Richtung offen.
Das ist sehr faszinierend. Es macht mir gerade sehr viel Spaß, dir auch zuzuhören, vor allem, weil es natürlich IT und Moral durchaus ein Thema ist, das sich häufig überschneidet und was vielleicht auch gar nicht so häufig angeschnitten wird, wie es vielleicht gemacht werden müsste. Deswegen finde ich es super cool, dass ihr das eben genauso macht und mischt und kombiniert das, was auch wichtig ist. Gibt es so ein paar Themen in der Forschung, die für dich besonders wichtig sind, besonders relevant, die du immer hervorhebst, vielleicht auch, wenn du darüber redest?
Ja, also durchaus. Ich meine, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass wir in der Schnittmenge verschiedener Bereiche arbeiten. Wenn man es genau sagen würde, würde man eigentlich sagen, wir arbeiten ja zum einen in der Cybersicherheit, wir arbeiten auch in der Mensch-Computer-Interaktion und dann vielleicht in der Friedens- und Konfliktforschung. Und wenn man sich dann Schnittmengen überlegt zwischen der Friedens- und Konfliktforschung und der Cybersicherheit, dann fallen einem Themen auf wie technische Friedensforschung. Also wie kann beispielsweise eine Rüstungskontrolle im Cyberspace aussehen? Was ist Rüstungskontrolle? Das ist, wenn sich zwei Staaten einigen auf ein gewisses Rüstungsniveau, dass sie sich gegenseitig nicht bedrohen und bedrohlich wirken. Und dann gibt es Kontrollverträge. Und ja, wir sind momentan natürlich leider weit davon weg. Aber man könnte sich überlegen, wie passiert so eine Rüstungskontrolle im Cyberspace? Waffen sind natürlich ganz andere Dinge dort. Das sind vielleicht Schwachstellen und Möglichkeiten, um diese Schwachstellen auszunutzen. Wie schaffen wir jetzt eben, ja, Abgleiche zwischen Schwachstellen verschiedener Staaten, ohne dass man irgendwelche Informationen über sich selbst preisgibt. Das sind Themen, die wir dort behandeln im Bereich Cyberwar. Ein zweiter Bereich, vielleicht noch Schnittmenge zwischen der Friedens- und Konfliktforschung und der Mensch-Computer-Interaktion, nennen wir Kriseninformatik und Information Warfare. Wir wissen, viel passiert in sozialen Medien, auch viel Schundluder wird da betrieben und eine Menge Meinungsmanipulation, Desinformation sind dort unterwegs. Das sind Themen, die wir betrachten, aber auch wie soziale Medien vielleicht in Krisenlagen genutzt werden zur Selbstorganisation, also für was sehr, sehr Positives. Das sind dort Themen. Der dritte Bereich vielleicht noch, Schnittmenge Cybersicherheit und Mensch-Computer-Interaktion. Klar, Sicherheitsmechanismen müssen vor allen Dingen sicher sein, sonst würden sie auch nicht so heißen. Aber wenn sie nicht verstanden werden, wenn sie nicht angewendet werden, weil sie zu kompliziert sind, dann führt es letztendlich zu einem Absenken der Sicherheitsstufe. Demnach die Aspekte der Nachvollziehbarkeit, vielleicht der Verständlichkeit von Sicherheitsmechanismen und letzten Endes der Nutzbarkeit zu stärken, das ist unser dritter Forschungsbereich.
Du hast gerade das Wort Desinformation einfach mal so in den Raum geworfen. Ich meine, klar, letztendlich ist es erstmal Selbsterklären vom Wort her selbst, aber willst du ein bisschen genauer darauf eingehen, was ist das, welche Probleme entstehen da und wie sich das natürlich besonders eben auch in der IT oder in Cybersecurity bemerkbar macht?
Ja, klar. Also ich meine, Desinformation, das sind erstmal falsche Informationen, die absichtlich eben in die Irre führen sollen. Und diese können natürlich finanzielle Auswirkungen haben. Wir haben so ein Beispiel, dass es mal ein Account einer Nachrichtenagentur gehackt wurde, dass es eine Explosion im Weißen Haus gegeben hätte. Und das hat dann zu einem Einbruch des Aktienindex geführt. Also finanziell große Auswirkungen. Es kann auch sehr starke gesundheitliche Auswirkungen haben, wenn man irgendwie liest, dass man Bleiche trinken solle, um sich gegen Corona zu schützen. Das ist also durchaus sehr, sehr tragisch. Und es wird eben auch als Mittel der Kriegsführung eingesetzt. gesetzt. Denn wenn ich gegen meinen Gegner erst gar nicht physisch kämpfen muss, sondern ihn jenseits dessen demoralisieren kann, den anderen Staat vielleicht verunsichern kann, bestehende Risse, die in der Bevölkerung bestehen, von außen quasi, indem ich Salz in die Wunden streue, verstärken kann, dann ist das ein sehr, sehr effizientes Mittel der Kriegsführung. Es wird nicht nur als Mittel der Kriegsführung genutzt, aber eben auch. Und da müssen sich Gesellschaften eben vor wappnen. Und soziale Medien sind natürlich ein sehr hervorragendes Mittel, um diese falsche Information zu verteilen. Sie sind anonym in gewisser Weise. Ich kann auch vortäuschen, dass ich sehr viele wäre, obwohl ich nur eine einzige Person, eine einzige Organisation sind. Und das ist natürlich durchaus ein Problem, was man angehen kann.
Total, vor allem im Gedanken mit KI wird das natürlich alles immer noch mal ein bisschen schwieriger, gerade auch diese Media Literacy, wie man sie so schön nennt. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen es auch einfach unheimlich schwer fällt, da dann irgendwo selbst das rauszufiltern und herauszufinden, was jetzt eben das ist, was wirklich stimmt und was nicht. Und deswegen, glaube ich, liegt da eben auch die Verantwortung bei den Seiten selbst, bei den sozialen Netzwerken und vielleicht auch bei der Gesetzgebung, dass sowas eben nicht so leicht passiert.
Ja, genau. Wobei es natürlich immer auch so ein Spannungsfeld ist. Ich meine jetzt, die Frage ist, manche Sachen sind vielleicht ganz offensichtlich falsch und andere offensichtlich richtig. Die Erde ist eine Scheibe, würden viele zustimmen, das stimmt gar nicht. Bei manchen Sachen, die sind so formuliert, dass es jetzt nicht so diese ganz absolute Wahrheit gibt oder dass es vielleicht so ein paar wahre Behauptungen mit drin sind, das aber dann so verdreht dargestellt ist, dass eigentlich eine ganz andere Konsequenz daraus geht oder gewisse Dinge in Frage gestellt werden. Und da ist die Frage, ist das dann wirklich so schlimm, dass man es rauslöschen muss? Denn wenn es rausgelöscht ist, das engt natürlich den Diskurs enorm ein. Und demnach ist unser Ansatz, der auch sich gemäß Studien, die wir durchgeführt haben, auch einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung, die dafür besteht, ist, eher Dinge zu markieren und Begründungen anzuzeigen, sodass die letztendliche Entscheidung immer noch beim Einzelnen liegt und man eben auch weit weg ist von einer Zensur oder Ähnliches. Denn das wäre natürlich auch wieder sehr, sehr problematisch.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Einzelperson bin, was ich tatsächlich schockierenderweise bin, wie kann ich mich denn vielleicht explizit davor schützen, beziehungsweise auch das generelle Thema Cybersecurity? Für viele Leute geht es nicht unbedingt weiter als mein Passwort muss so und so viel Großbuchstaben, so und so viel Zahlen drin haben und sowas. Für viele geht es gar nicht weiter, weil sie sich gar nicht damit wirklich beschäftigen und nicht so viel darüber wissen. Was sind denn so die wichtigsten Punkte vielleicht auch bei Cybersecurity, worauf du auch so dein Augenmerk legst und dann eben auch nochmal im Hinblick als Einzelperson, wie ich mich persönlich da auch schützen könnte?
Ja, also bei Sicherheit gibt es ja wieder, auch wie eingangs gesagt, diese zwei Seiten. Das eine ist das Technische und das andere ist dann, was der Nutzende raus macht. Und es gibt ja auch viel Forschung dazu, wie gewisse Schlüssellängen immer länger werden und insofern nicht einfach geknackt werden können. Und unser Augenmerk ist aber die benutzbare Sicherheit. Oder wie schaffen wir es, diese Dinge dann auch in die Praxis zu bringen und für den Nutzenden verständlich zu machen? Und eine gewisse Transparenz insofern, dass Nutzende verstehen können, wie ein Mechanismus funktioniert und dadurch dann auch eine höhere Akzeptanz entsteht. Das ist einer unserer Fokuspunkte. Ich kann mal ein Beispiel geben. Ich meine, wenn man nicht weiß, warum man an einem beschränkten Bahnübergang anhalten muss, dass es jetzt nicht nur ist, dass es die Wartezeit erhöht, sondern dass da wirklich was sehr Schlimmes passieren kann, dann habe ich vielleicht eine höhere Akzeptanz, das zu machen. Wenn ich ein 30er-Schild sehe, oder ich sehe ein 30er-Schild mit einem Hinweis, dass hier ein Kindergarten ist, dann könnte Letzteres, weil ich vielleicht die Bedeutung noch besser verstehe, dazu führen, dass ich mich wirklich so verhalte, wie es vielleicht die Gesellschaft ausgehandelt hat und in diesem Bild dann eben dargestellt ist. Also die Verständlichkeit, warum ein Sicherheitsmechanismus so funktioniert, warum ich gewisse Dinge machen muss, ist wichtig. Ganz wichtig ist aber auch, Sicherheit soll kein Umweg sein. Denn alles, was ein Umweg ist, wird dann in einer stressigen Situation gerne mal liegen gelassen. Wenn es also ist, dass ich mich 20 Mal am Tag mit einem 20 Buchstaben umfassenden Schlüssel wo anmelden müsse, dann denke ich irgendwann, ach, das kann doch auch anders sein. Wir kennen auch Beispiele, dass Unternehmen extrem hohe Sicherheitsanforderungen haben und dann gibt's Personen, die sind dann irgendwo anders unterwegs und sagen, ja, ich mache das lieber mit meinem Privatrechner, wo ich die Firmendaten draufgespielt habe, denn da kann ich die Software installieren, da kann ich gewisse Dinge viel besser machen. Soll heißen, eigentlich ein sehr gutes Schutzniveau, aber dadurch, dass es zu restriktiv ist, führt es zum Gegenteil.
Ja, mir ist auch noch ein Beispiel eingefallen, wenn man zum Beispiel, das habe ich häufiger schon erlebt, mir fällt es sehr viel leichter, gerade auch in Situationen, wo man mit einem Arzt konfrontiert ist, der einem ein Medikament verschreibt, das man vielleicht im ersten Blick nicht versteht, wofür man es braucht. Wenn einem einfach mal erklärt wird, weswegen man es nehmen soll und wofür es gebraucht wird, versteht man das viel besser und macht das auch viel freiwilliger, als wenn man sich denkt, ach, brauchen tue ich das gerade gar nicht.
Ja, vollkommen, genau. Also die Akzeptanz von Maßnahmen steigt, indem man selbst auch dahinter steht. Und das ist in der Cybersicherheit genau das Gleiche.
Auf jeden Fall. Manchmal könnte ja gegebenenfalls der Eindruck entstehen, dass Deutschland vielleicht mit der Digitalisierung im globalen Vergleich ein bisschen hinterherhinkt. Hast du das Gefühl, dass die Message mit Desinformation, Cybersecurity bei der Politik auch irgendwo ankommt oder vielleicht auch bei der Gesellschaft, ob da vielleicht auch eine Diskrepanz ist?
Ich glaube eigentlich schon. Also Desinformation war ja die erste Teilfrage. Jetzt vor der Bundestagswahl wurde ja explizit auch von vielen Behörden davor gewarnt, dass eben auch eine Beeinflussung von außen stattfinden könne. Demnach glaube ich schon, dass das hoch am Schirm ist, weil hybride Kriegsführung, Informationskriegsführung nicht mehr nur etwas ist, was man denkt, das könnte irgendwann mal irgendwo passieren oder mit einer einzelnen Nachricht, sondern etwas, was man tatsächlich wahrnimmt. Und da muss man auch gucken, dass man auf den verschiedenen Kanälen, wo das passieren kann, überlegt, wie man da auch vielleicht eingreifen muss oder nicht. Immer in dem Spannungsfeld von ja, Sicherheit und Freiheit. Also man kann nicht alles wegsperren, aber wenn auf TikTok beispielsweise dann nur noch Nachrichten dargestellt werden oder Informationen als Nachrichten getarnt, die vielleicht in die Irre führen, die auch hetzerisch sind, dann kann man als Gesellschaft überlegen, was man dagegen tun möchte. Wie schafft man es vielleicht, die sehr, sehr technikaffine Zielgruppe, aber vielleicht, gerade wenn es dann auch Jugendliche sind, wo das erste soziale Medium ist, die dann vielleicht doch noch nicht so medienkompetent sind, wie die Technikaffinität nahelegen könnte. Wie schafft man es, diese dann beispielsweise zu schützen? Also was wir auch in unserer Forschung machen, wir schauen uns vor allen Dingen vulnerable Gruppen an, also Jugendliche, die gerade damit anfangen oder eben auch ältere Personen, die dann vielleicht Späteinsteiger in gewisse Medien sind und noch nicht alle Dynamiken nachvollziehen können. Also nicht bevormunden, sondern vielleicht so ein paar Indikatoren darstellen, warum könnte etwas problematisch sein, was hier geteilt wird und ja, dass man zum Denken angeregt wird, sollte ich es jetzt wirklich weiterteilen oder nicht? Es ist klar, es gibt Leute, die wollen das sowieso machen, die glauben es nicht, aber die denken, das passt in meine politische Agenda, deswegen teile ich das jetzt weiter. Und es gibt so andere, die sind sich unsicher und die werden vielleicht einfach überrumpelt. Ja. Und denen eine Hilfestellung zu geben, das kann, glaube ich, ganz sinnvoll sein.
Auf jeden Fall. Es ist ja gerade das im Internet, dieses ganze Bubble-Thema. Und sobald man dann irgendwo drin ist und man macht dann einfach mit, weil alle das um einen rum so machen, ist natürlich da einfach wichtig, eben auch Aufklärung und neutrale, objektive Aufklärung zu haben, eben auch über gewisse Dinge, dass man sich einfach eine eigene Meinung bilden kann. Wie sie dann am Ende ausfällt, sieht man ja dann. Das
ist
ja dann die persönliche Entscheidung.
Klar, aber das ist ja schon das Thema der Bubble. Ich meine, man hat manchmal den Eindruck, dass alle das denken, was man jetzt mal ein paar Mal gelesen hat. Weil das ja auch ein selbstverstärkender Prozess ist. Soll heißen, man klickt auf das eine Video drauf und aufs zweite und danach denkt der Algorithmus, man will nur noch sowas sehen. Und dann bekommt man anderes eben gar nicht mehr zu sehen. Und das ist natürlich enorm problematisch, weil es einfach nur verstärkt die Richtung, in die man eh schon unterwegs ist und man gar nicht mehr zum Nachdenken angeregt wird.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In eurer Ringvorlesung Sichere kritische Infrastrukturen und in deinem Buch, das natürlich bei uns in der Beschreibung verlinkt ist, das heißt Information Technology for Peace and Security, geht es um Cyberwarfare. Das hast du gerade schon ein bisschen drüber geredet. Willst du vielleicht noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Was ist Cyberwarfare und was sind vielleicht auch konkrete Gefahren, vor denen wir stehen und Herausforderungen oder eben auch Ziele, um dafür zu sorgen, dass das eben dazu nicht kommt?
Ja, klar. Also ich meine, Cyberwarfare, was ist das? Das ist Kriegsführung im Internet. Das ist jetzt nicht genau wie konventionelle Kriegsführung. Man stelle sich vor, es gibt Panzer, es gibt Raketen und Ähnliches. Man hat einem Staat den Krieg erklärt und dann ist man mittendrin. Das ist extrem tragisch. Cyberwarfare ist ein bisschen anders, denn Cyberwarfare hat eher so ein Kontinuum, wann er anfängt und wann er vielleicht in welchem Grad da ist. Es wird sehr viel spioniert, es wird in Systeme eingedrungen, es wird versucht, Möglichkeiten zu finden, Informationen abzugreifen. Da sind wir vielleicht noch im Bereich der Spionage, aber auch aktiv den Gegner zu beeinflussen. Cognitive Warfare als Stichwort. Also ich versuche, eine Meinungsüberlegenheit herzustellen und vielleicht auch die Bevölkerung von gewissen Dingen zu überzeugen, sodass mein Kontrahent gar kein Gegner Gegner mehr für mich ist. Es gibt auch so Themen wie ja, Cyber-Rüstungskontrolle. Staaten haben sich auf gewisse Dinge geeinigt. Wie könnte man das wirklich im Cyberspace umsetzen? Da haben wir ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Es gibt Dinge wie Attribution. Was ist das, dass ich nachvollziehen kann, woher ein Angriff kommt? Das ist im Cyberspace gar nicht so einfach, weil es über sehr viele verschiedene Server gibt, weil es verschleiert ist. Und insofern weiß ich auch nicht immer ganz, ganz nachvollziehbar, wer jetzt wohinter steckt. Auch kritische Infrastrukturen sind Themen, die wir dort behandeln, die natürlich ein Ort sind, der sehr, sehr gerne angegriffen wird im Rahmen der Cyberkriegsführung. Das ist alles ein großes Spektrum an Themen und wir müssen uns aber, um eine wichtige Erkenntnis vielleicht vorwegzunehmen, darauf einstellen, dass das einfach dauerhaft bereits passiert. Soll heißen, man ist nicht in einem Krieg oder in einem Friedensbereich, sondern man ist immer in so einem Mittelding zwischendurch. Und das sind wir eben derzeit auch. Denn nicht nur Staaten, die untereinander im Krieg sind, nutzen Elemente des sogenannten Cyberwars, der Cyberkriegsführung, sondern viele andere auch.
Auf jeden Fall. Gerade auch das Thema vielleicht Katastrophenschutz, Resilienz, all das und natürlich auch, wenn du sagst, kritische Infrastrukturen, das zieht ja alles irgendwie einen langen Rattenschwanz auch hinter sich und vor allem eben auch Dinge, die wir so jetzt noch gar nicht wirklich vorhersehen können, weil wir ja nie wissen, was alles passiert generell. Wir können ja nicht in die Zukunft gucken, deswegen können wir uns natürlich auch nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Gibt es vielleicht was, was du findest, was dir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gibt oder was jeder Einzelne tun kann oder eben vielleicht auch nochmal, um die Politik anzusprechen, was die Politik machen kann, was eben jetzt nicht unbedingt Zensur ist, aber vielleicht Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen.
Ja, ich meine, jeder Einzelne kann natürlich schauen, dass die Dinge, die einem digital besonders wichtig sind, dass die auch hinreichend abgesichert sind. Mhm. Fängt an, dass man ein Passwort hat, was jetzt nicht nur aus Wörtern besteht, lang genug ist, dass man vielleicht einen Passwortmanager installiert hat, wo man mit den ganzen Passwörtern für die ganzen verschiedenen Systeme überhaupt noch hinterherkommt und nicht letzten Endes vielleicht das gleiche Passwort für sehr viele verschiedene Dienste verwendet. Es gibt auch sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, nutzen ja ganz, ganz viele wahrscheinlich gezwungenermaßen schon für ihren Bank-Account. Da ist das ja dann im Regelfall vorgesehen. Also man hat nicht nur das Passwort, sondern auch noch dann ein Gerät, wo man einen zweiten Schlüssel eingeben muss und nur dann passiert das und dann hat man den Zugriff. Das ist für manche andere Systeme auch möglich. Und das macht es schon viel, viel unwahrscheinlicher, dass es sehr, sehr einfach zu einem erfolgreichen Angriff kommen kann. Also mit ein paar kleinen Maßnahmen kann man schon sehr viel machen. Man muss nicht denken, ich muss mein ganzes Verhalten umstellen und ich muss jetzt riesengroße Aufwände machen und deswegen mache ich es erst gar nicht, sondern wenn man fast keine Zeit hat, dann einfach mal drauf achten, okay, ist das Passwort lang genug, was man verwendet hat, in die Länge ist das Entscheidende. Ich soll es mir auch merken können, wenn ich jetzt wirklich keinen Passwortmanager habe oder es eben gespeichert haben im Rechner. Aber es gibt eben so ein paar Basisdinge, die man auch sukzessive einführen kann. Und man kann auch immer ein bisschen was tun. Jeder einzelne Schritt nach vorne bringt einen ein bisschen näher an die Sicherheit.
Ich glaube, das ist nämlich für viele immer eine sehr überfordernde Thematik, weil sie denken, oh Gott, jetzt habe ich mein Leben lang oder ich bin mit dem Internet quasi aufgewachsen, so wie auch zum Beispiel ich, also wirklich da so reingeworfen worden in den Anfängen, wo man sich über das alles noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Und man muss dann natürlich irgendwie versuchen, so auch so ein bisschen vielleicht die Fehler oder die Unwissenheit von früher zu korrigieren. Natürlich kann das, glaube ich, sehr überfordernd sein, weil das dann sehr viel ist. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wie du es gesagt hast, Schritt für Schritt und am besten vielleicht auch erstmal die wichtigsten Punkte auswählen. Ob jetzt dein Habbo-Hotel-Account von vor 20 Jahren gehackt wird, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, aber deine E-Mail-Adresse könnte wahrscheinlich schlimmer sein. Also wirklich.
Vollkommen, genau. Und da gibt es eben auch ja Empfehlungen. Man muss nur noch mal nach Empfehlungen Cybersicherheit oder vom BSI gibt es entsprechende Dinge. Einfach so ein paar Schritte. Und wenn man eine Sache davon nur macht, ist es immer noch besser, als ob man gar nichts macht. Das ist wie bei ganz vielen Dingen, wie bei Sport, wie bei allen Dingen. Lieber ein bisschen was machen, als zu denken, ach nein, ich fange erst dann an, wenn ich alles verändern kann. Dann ist es aber vielleicht schon zu spät.
Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach ablegen auch, auf jeden Fall. KI ist ja ein Thema, das uns alle täglich betrifft und uns täglich, glaube ich, vor die Füße gelegt wird, ob wir das jetzt wollen oder nicht, sei mal da ganz hingestellt. Im Cybersecurity-Bereich ist es natürlich eine Sache, dass KI vieles wahrscheinlich erschweren kann, aber vielleicht auch für euch leichter machen kann. Also natürlich für die Menschen, die angreifen, ist leichter machen kann, aber eben auch für die andere Seite. Was siehst du da so für Trends vielleicht auch und wie wird die KI eingesetzt in den verschiedenen Fällen?
Ja klar, also KI ist erstmal eine Möglichkeit, viele Dinge zu automatisieren und auf ja viel mehr Varianten von gewissen Dingen zu kommen. Das kann ich machen, indem ich es als Angreifer mache. Ich kann ganz, ganz viele verschiedene gut aussehende Falschnachrichten und Posts, die sich aufeinander beziehen, sehr einfach generieren, ohne das alles händisch machen zu müssen. Das ist ein Bereich jetzt für im Bereich Desinformation, was ich machen kann, oder im Bereich Cybersicherheit kann ich auch vielleicht automatisiert sehr, sehr verschiedene Varianten ausprobieren, um in Systeme reinzukommen. Also den Angreifern hilft das auf jeden Fall. Aber natürlich kann es auch für die Verteidigung verwendet werden. Also die ganzen automatisch generierten Posts könnte ich natürlich auch automatisch beantworten. Ich kann auch meine Sicherheitsarchitektur überprüfen lassen. Gewisse Maßnahmen, die vorher noch händisch durchgeführt wurden, dann jetzt doch der KI geben. Also es hilft insofern auf beiden Seiten. Und es ist dann ein gewisses Wettrüsten, wo sicher mal der eine und mal der andere ein bisschen den Vorteil haben wird. Aber das Tolle ist eben, dass es eben auch in der Verteidigung eingesetzt werden kann.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, wie man so schön sagt.
Genau.
Wenn du jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaust, das macht man wahrscheinlich in deinem Bereich häufiger als vielleicht andere Leute, weil die Zukunft für euch ja, glaube ich, ein omnipräsentes Thema ist auch. Was denkst du, was sich in der nächsten Zeit im Cybersecurity-Bereich ändern könnte? Oder beziehungsweise was hoffst du vielleicht auch, was sich ändert? Und kannst du vielleicht auch so eine gewisse Zeiteinschätzungen machen? So das eine, das passiert erst in 100 Jahren, das andere auch, nächstes Jahr wird es schon soweit sein.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema Cybersicherheit und die Bedeutung jetzt an ganz, ganz vielen Stellen angekommen ist. Wir haben ja gerade auch kurz über die Ringvorlesung gesprochen, sichere kritische Infrastrukturen. Das ist auch so ein Thema, was vor ein paar Jahren noch halbwegs langweilig sich möglicherweise für den einen oder die andere angehört hat, aber was jetzt mitten im Zentrum der Gesellschaft angekommen ist. Denn wir sind eben als Gesellschaft angreifbar über unsere kritische Infrastruktur. Wenn einfach mal für ein paar Stunden das Festnetz und das Mobilfunknetz und das Internet ausfällt, dann merken wir sehr, sehr schnell, dass Cybersicherheit nicht nur irgendwas ist, was irgendjemand anderen betrifft, sondern uns direkt betreffen kann. Und demnach, dass die Cybersicherheit in kritischen Infrastrukturen sich nach und nach immer weiter verbessern wird, das ist ein Thema, was ich erwarte, weil es einfach ein Aspekt ist, den man sich nicht mehr leisten kann, dort Probleme zu haben. Ja, was sich auch noch verändern wird, ist, klar, KI wird eine weitere größere Rolle spielen, nicht mehr nur, um verschiedene Varianten von Schadsoftware zu generieren, sondern ja, in vielleicht einer Art und Weise, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Also da muss auch einfach ein dauerhafter Fokus mit draufgelegt werden. Und was ich auch noch Hoffnung habe, ist auch, dass der Aspekt Mensch nach wie vor im Fokus ist. Manchmal sagt man ja, okay, der Mensch ist das schwächste Glied in der Kette und schuld für gewisse Cybersicherheitsvorfälle, weil dann vielleicht irgendeine Person auf irgendeinen Link geklickt hat. Man muss natürlich überlegen, okay, wie sicher kann so ein System sein, wenn ein einzelner Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die auf einen Link klickt, das ganze Kartenhaus zum Einstürzen bringen kann. Da ist das Metapher des Kartenhauses wahrscheinlich dann gar nicht so falsch. Mhm. Und so sollte Cybersicherheit natürlich nicht sein. Also der einzelne Nutzer sollte nicht so viel falsch machen können. Das ist der erste Aspekt. Und das zweite, Sicherheit sollte kein Umweg sein. Es sollte nicht so sein, dass wenn ich sicher bin, ich zweimal so lange brauche und wenn ich es hektisch habe und so, dann nehme ich die Abkürzung, die dann eben unsicher ist. Wenn so Sicherheit gestaltet ist, führt es dazu, dass es zu häufig nicht verwendet wird, von manchen Nutzergruppen vielleicht überhaupt gar nicht Beachtung findet und das schwächt es enorm. Also den Faktor Mensch nach wie vor oder noch weiter zu berücksichtigen, das erachte ich für enorm wichtig und das wäre auch so eine Hoffnung für die Zukunft, dass es weiter in diese Richtung geht.
Weil letztendlich sind Menschen ja auf beiden Seiten, sowohl die Angreifer als auch die Angegriffenen und das heißt, negative Dinge kommen von Menschen, aber eben auch die positiven Dinge, um eben entsprechend die Angriffe zu beenden oder die Sicherheit zu bieten. Deswegen ist es ein Geben und Nehmen. Besonders jetzt zu Zeiten von Krieg, den wir ja doch sehr, sehr spüren und der auch uns alle betrifft, zu 100%, wünscht man sich Frieden. Und das ist ja auch in deinem Lehrstuhl schon im Namen. Wie könnte da IT, Cybersecurity vielleicht auch helfen? Wie könnte das generell da im Cyberspace aussehen, sodass man vielleicht ein bisschen Hoffnung schöpfen kann durch die Technik von heute?
Ja, also das ist eine gute Frage und da arbeiten wir an verschiedenen Dingen dran. Also generell an der TU Darmstadt gibt es ja den Profilbereich Cybersicherheit, wo wir die Cybersicherheitsforschungsaktivitäten gebündelt haben. Unter anderem haben wir auch das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene, wo wir an der Sicherheit der kritischen Infrastruktur arbeiten und auch Themen aufgreifen, die wir gerade schon besprochen haben. Ein ganz wichtiges Thema ist aber immer ja die Resilienz. Das beachten wir vor allen Dingen im Zentrum Emergent City. Soll heißen, einen Plan B zu haben. Wir können uns so sicher aufstellen, wie wir wollen, aber wir wissen, irgendwann wird es irgendein Angreifer natürlich schaffen, Angriffe auch erfolgreich durchführen zu können. Und wenn wir dann keinen Plan B haben, wenn nach einem Angriff dann alles zusammengebrochen ist und wir gar nicht mehr weiterarbeiten können, dann haben wir natürlich ein enormes Problem. Also einen Plan B zu haben, vielleicht mit eingeschränkter Bandbreite, mit eingeschränkter Funktionalität und dennoch die extrem wichtigen Prozesse am Laufen zu halten, das, denke ich, ist besonders wichtig und auch gerade im Kontext von Krieg und Frieden natürlich besonders wichtig. Denn da kann man nicht davon ausgehen, dass unsere Infrastruktur dauerhaft immer vollständig funktionieren muss. Da muss man auch mit weniger ausgeprägten Bandbreiten zurechtkommen. Da muss man auch vielleicht damit zurechtkommen, dass man nicht mehr alles funktionsfähig hat und dass man dann dennoch nicht in den vollständig analogen Bereich zurückfällt. Das ist sowas, was man sich für diesen Bereich wünschen kann und wo wir auch dran arbeiten.
Du kannst jetzt natürlich gerne nochmal ein bisschen Werbung auch für deinen Lehrstuhl oder vielleicht auch für dein Buch machen und einfach mal ein bisschen erzählen, vielleicht auch, weswegen du das Gefühl hast, jemand sollte vielleicht an der TU was studieren, was in diese Richtung geht und was vielleicht so die Motivation dahinter sein kann. Weil ich glaube, viele Leute haben jetzt wahrscheinlich zugehört und denken sich, das ist einfach unheimlich spannend. Es ist faktisch unheimlich spannend und betrifft auch uns alle. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da viele gibt, die darüber vielleicht nochmal gerne ein bisschen mehr hören würden.
Ja, sehr gerne. Also was man bei uns studieren kann, das sind ja zum einen die gerade genannten Informatikstudiengänge, also Informatik als Bachelorstudiengang. Dann haben wir auch einen entsprechenden Masterstudiengang Informatik und auch einen weiteren Computer Science, also englischsprachig kann man bei uns auch studieren. Es gibt dann noch weitere spezialisierte Masterstudiengänge, autonome Systeme und Robotik, Artificial Intelligence und Machine Learning und IT-Sicherheit, IT-Security. Also viele der Themen, die heute von besonderer Wichtigkeit sind, kann man bei uns studieren. Wir sind tatsächlich einer der ältesten Studiengänge und Fachbereiche der Informatik in Deutschland mit gut 50 Jahren. Das ist für manche anderen Bereiche noch extrem jung. Tatsächlich ist die Informatik aber erst in den 70er Jahren in Deutschland gegründet worden. Und wir sind nach vielen Rankings auch einer der besten oder der erfolgreichsten Fachbereiche in Deutschland. Und da sind wir auch stolz drauf und da tragen natürlich maßgeblich auch die motivierten Studierenden bei, die sich Vorlesungen bei uns anhören. Wir haben auch eine praktische Ausbildung. Also wir sehen das nicht nur als Vermittlung von Theorie, sondern wir haben Übungen, wir haben Praktika, die in das Ganze integriert sind. Und letztendlich integrieren wir auch die Studierenden in unsere Forschung. Also viele der Themen, die ich gerade gesagt habe, die werden von uns nicht nur gelehrt, sondern eben auch weiterentwickelt. Und da spielen Studierende über ihre Masterarbeiten beispielsweise auch eine sehr, sehr große Rolle. So ist es auch bei uns jetzt so am Fachgebiet. Also wir haben aktuell ungefähr 100 Publikationen auch schon gemeinsam mit Studierenden gemacht. Das heißt, die sind Co-Autoren, weil deren Masterarbeit da einen ganz maßgeblichen Baustein zugeliefert hat. Also Verbindung von Forschung, Lehre, Praxis, das steht bei uns im Vordergrund. Demnach kann man das aus meiner Sicht sehr stark empfehlen. Das ist natürlich jetzt die Perspektive von innen, aber genau, es gibt auch Informationstage, wo man sich darüber noch was anschauen kann oder auf unserer Internetseite. Also Informatik an der TU Darmstadt ist, glaube ich, eine Wahl, die gut ist. Das gilt auch für den Studiengang Friedens- und Konfliktforschung, den ich ja eingangs auch schon mal erwähnt habe. Der wird gemeinsam von der TU Darmstadt mit der Goethe-Universität Frankfurt betrieben und da decken wir, also PSEC, eben die naturwissenschaftlich-technische Friedensforschung ab.
Also, wie gesagt, alle Informationen findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung, in den Shownotes und kommt ins wundervolle, wunderschöne Darmstadt. Und da ist auch noch das wunderschöne, wundervolle Frankfurt, aus dem ich komme, in der Nähe. Also besser geht's fast gar nicht, als zu uns hier nach Hessen zu kommen. Ansonsten kommen wir jetzt natürlich gerne nochmal zu dir persönlich und zwar dazu, Wie sieht's bei dir mit Podcasts aus? Hörst du gerne Podcasts? Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ansonsten kannst du auch gerne Film-, Buch-, Musikempfehlungen reinhauen, falls du nicht so der Podcast-Hörer bist.
Ich höre durchaus Podcasts gerade unterwegs, gerade zu aktuellen Themen. Auch wenn ich jetzt die Vorlesung habe und dann kommt das nächste Thema dran, dann höre ich mir auch im Vorfeld dazu mal noch ein paar Podcasts an, wenn ich Zeit habe, um einfach da auch die neuesten Trends mitzubekommen. Die bekommt man natürlich auch über die Forschung mit, über Forschungspublikationen, aber manchmal bekommt man Praxistrends auch gerade über solche Podcasts mit. Da habe ich keine ganz enge Empfehlung, weil ich häufig einfach auch nach gewissen Schlagworten suche und mir dann Dinge anhöre und dann nach einer Minute entscheide, okay, ja, hier könnte ich doch mal vielleicht weiterhören und dann ist es vielleicht was, wo ich dann auch das nächste aus dem Team höre oder auch nicht. Unser Buch, es war ja auch gerade gefragt, das haben wir noch nicht als Podcast, sondern das setzen wir eben in der Lehre ein und wir haben zwei Bücher, IT für Frieden und Sicherheit und sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion, weil unsere Themen eben welche waren, wo wir jetzt noch nicht unendlich viele andere Lehrbücher oder Podcasts oder Ähnliches zugefunden haben und demnach eben gedacht haben, okay, wir machen da mal was und das haben wir auch nicht ganz alleine gemacht, sondern da wirken auch ganz, ganz viele andere Forscher, Professoren und Praktiker mit, die einzelne Beiträge und Kapitel dabei gesteuert haben.
Also ich glaube, die Bücher klingen, finde ich, irgendwie für jeden interessant, also weil es sehr aktuelle Themen auch einfach sind, mit denen man sich beschäftigen muss, zwangsläufig. Wie gesagt, findet ihr alles in der Beschreibung. Ansonsten hast du noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Tja, das ist jetzt natürlich eine schwierige, offene Frage. Ich würde auf jeden Fall auf den Weg geben, sich mit den Themen zu beschäftigen, die aktuell wichtig sind, nicht nur den Trends hinterher zu laufen, aber trotzdem zu gucken, okay, wie kann Informatik einen Beitrag leisten? Wir müssen uns, vielleicht ist das noch so ein Aspekt, immer bewusst sein, gerade sind ja auch einige aus dem Bereich Informatik, die hier zuhören, dass wir als Informatikerinnen und Informatiker eben eine sehr, sehr große Rolle in der Gestaltung der Zukunft von morgen spielen und uns dieser Verantwortung auch bewusst sein müssen. Mediziner müssen beispielsweise schwören, dass sie nur Dinge machen, die zum Gemeinwohl beitragen. Das müssen wir in der Informatik nicht, obgleich es auch dort wichtig wäre. Also wir haben sehr große Gestaltungsspielräume, aber demnach auch eine große Verantwortung und die sollten wir wirklich zum Wohl der Gesellschaft nutzen. Denn wir sehen natürlich überall auf der Welt, wie auch Technik gegen die Menschen eingesetzt werden kann und dass das natürlich extrem problematisch ist.
Also ihr tragt da mehr als gut zu bei, da ein bisschen mehr Awareness zu schaffen und den Leuten klarzumachen, dass da eine Verantwortung ist und dass man diese Verantwortung aber eben auch für unglaublich Gutes verwenden kann und der Welt damit wirklich einfach weiterhelfen kann. Ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich fand es unglaublich interessant. Wie gesagt, alle Links findet ihr natürlich in der Beschreibung. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr sie bewertet. Und ihr könnt uns gerne auch mal E-Mail schreiben, falls ihr irgendwelche Unternehmen oder Menschen habt, die ihr gerne hättet, die wir hier interviewen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und nochmal einen großen Dank an dich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.
ITCS, Pizza Time Podcast.